Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
It's time again, Leute, und es ist eine außergewöhnliche Uhrzeit für uns. Wir haben späten Abend, so spät haben wir tatsächlich noch nie aufgenommen. Wir haben sehr, sehr früh mal aufgenommen, glaube ich, 7 Uhr, aber so spät, 23:30, mitten in der Nacht, wo ich eigentlich schon im tiefen Schlaf bin, sind wir am Start und ich bin aber zum Glück nicht alleine. Es sind noch ein paar andere Menschen wach, unter anderem der wunderbare Dennis. Dennis, wie ist die Lage?
Ja. Ich bin natürlich topfit, das ist ja auch keine Überraschung, ne? Da du hier so spät den Podcast ansetzt, ist natürlich ein Vollskandal, aber wir haben ja einen wunderbaren Gast hier heute, für den lohnt es sich ja auch mal länger wach zu bleiben, habe ich mir sagen lassen.
Genau.
Das muss der Gast natürlich gleich erstmal beweisen, ne? Ohne Druck jetzt.
Genau, ja, es gibt vor allen Dingen guten Grund, auch den Gast einzuladen, weil der ein spannendes Thema ansteht, beziehungsweise ein spannender Termin ansteht im nächsten Jahr. Aber erstmal Grüße nach Berlin in die Hauptstadt. Atze ist bei uns. Grüße, was geht?
Servus, liebe Leute. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu so früher Stunde. Also ist ja für mich täglich Brot, da ich ja hauptberuflich immer sehr spät arbeite. Und eher abends die Termine frei habe, ist das für mich schon gang und gäbe. Obwohl ich im Vergleich zu euch, glaube ich, am beschissensten aussehe mit den Augenringen. Aber so ist das Leben.
Ja, Podcast, ne? Der Podcast-Trick. Ja. Einfach nur zuhören, Leute. Augen zu und durch. So, das können wir euch jetzt hier raten. Du bist bist du ein Nachtmensch?
Ja, also ich bin, ich sag mal, eh jemand, der, wenn er müde ist, sich hinlegen kann bei Tag und Nacht, und wenn er wach ist, ist er wach. Mhm. Ich würde sagen, Gottes Geschenk, auch parallel Rabenvater des Jahres, wenn mein Kind nachts brüllt, ist es schon 4. Mhm. Die Mama ist die Leidtragende, der Papa kriegt nichts mit. Mhm. Immer Engel, früh ist gleich beim Frühstück. Ja, Kind war die Hölle, ich sag, es war eine ruhige Nacht, ich habe nichts mitbekommen. Ich glaube, bis zum heutigen Tag, mein Sohn wird jetzt im März nächstes Jahr 4, ich glaube, ich habe ihn 3 oder 4 Mal schreien hören. Wenn ich wirklich schlafe, kann der Dritte Weltkrieg vor der Tür stehen.
Ist das, das heißt, so? Du bleibst auch nicht mal alleine aufpassen
auf den Kleinen. Ich sag mal, das ist das, ich sag mal, die ersten paar Tage, Wochen, weil meine Frau halt sich fortgebildet hatte als Handelsfachwirtin, war es schon so, gar kein Schlaf mehr am Ende. Aber Butter bei die Fische, er hat auch schon mal 10, 20 Minuten alleine im Flur gespielt, bis Papa das mitbekommen hat. Es ist alles kindersicher zu Hause, keine Panik, Jugendamt, ihr müsst nicht vorbeikommen. Aber es ist wirklich schon ein Phänomen. Also ich muss mir selbst auch gefühlt 3, 4 Wecker am Morgen stellen zu Termin, okay, weil wenn ich über meinen Punkt noch nicht rüber bin, kann die Welt untergehen.
Okay. Krass. Aber auch aller Ehren wert, du bist auch gerade von der Arbeit quasi heim gesprintet, ja, in Anführungszeichen, wie man das mit den Öffentlichen in Berlin gerade erfahren macht, halt sprinten und dann direkt hier in den Podcast. Von daher vielen Dank. Das heißt aber, du arbeitest immer bis um die Uhrzeit und dann machst du einfach zu Hause noch deine Themen? Oder ist es?
Also ich bin nicht zu Hause. Ich habe mir am 1.8. Bei Aaron Troschke den Kiosk, habe ich mir ein Büro angemietet, weil der ist von mir zu Hause nur wenige Minuten entfernt. Wir haben uns über einen Schulfreund von ihm kennengelernt, also einen ehemaligen Schulfreund, und ja, hat uns so connected, und dann habe ich ihm erzählt, wie es halt zu Hause abläuft, wenn man dann 2 bis 4 Mal die Woche streamt und breakt und überall alles rumsteht in einer 80 Quadrat Raumwohnung, Quadratmeter Wohnung mit 3 Zimmern plus einen kleinen Knubs von 3 Jahren, der dazwischen rum, und hat gesagt, das ist manche Tage schon eine Odyssee vor dem Herrn. Mhm. Und nachdem 60 Jahre Bundesliga eingeschlagen hat, standen einfach mal so 85 Pakete im Wohnzimmer rum. Es war kein Wohnzimmer mehr, es war kein Büro, es war keine Abstellkammer, es war DL Depot made in Berlin-Pankow. Und da war dann so der Punkt, okay, es muss rausgehen. Ja, und dadurch hatte ich mir angewöhnt, seitdem meine Frau im Beschäftigungsverbot ist, bevorzugt spät zu arbeiten, um halt den Daily-Betrieb für den Shop online zu halten und auch mal 1, 2 Stunden für die Family zu haben, was in den letzten Wochen, Monaten definitiv viel zu kurz gekommen ist. Aber gut, wen erzähle ich das? Markus hat es selbst durch, auch mit seiner Messe und Co. Und Family-Work-Life-Balance ist manchmal nicht, ja, das, wofür man steht, leider.
Ja, brauchst schon Partner, die mitziehen, sonst funktioniert das nicht. Also da brauchst du auf jeden Fall Verständnis. Also generell, unabhängig von Shows oder so, da kommen wir, hast du ja schon gleich angeteasert, worüber auf jeden Fall gleich reden. Aber ich glaube generell, wenn du, ich weiß nicht, ob du das hauptberuflich, machst du das hauptberuflich Kartengame oder hast du?
Nee, nein, ich bin
Model.
Also, no, ja, vielleicht Model für Schlaftabletten könnte vielleicht passen. Bei den Augenringen aktuell, aber nein, also ich bin jetzt noch bis zum 30.11. Stellvertreter Geschäftsführer in dem Edeka-Markt in Berlin. Und ab 1.12. bin ich dann Vollzeit angestellt beim Kiosk als Fulltime-Breaker. Nice. Also ich sag mal, mein Traum vom Hobby zu leben ist in Erfüllung gegangen. Erstmal vielen Dank an Aaron Troschke für die Möglichkeit dafür. Ja, das hat sich jetzt alles in den letzten Wochen kurzfristig ergeben.
Ja, Hut ab. Der und zweite Fulltime-Breaker back-to-back jetzt hier in der Sendung. Dennis the Ripper letzte Woche und jetzt hier der nächste. Das wird ja völlig normal jetzt.
Ja, also ich sag mal, es ist eine große Chance, die mir eingeräumt wird. Ich bin dafür sehr dankbar, weil ich sag mal, 37 Stunden Fulltime stellvertretender Geschäftsführer, da ist nach 37 Stunden nicht Feierabend, Papa, plus dann eine Card-Show, plus dann noch regelmäßig Break-In. Ich sag mal, die Kollegen sind ja auch alle stark unterwegs. Also ich rede immer eher in Kollegen anstatt in Konkurrenz. Konkurrenz klingt immer so böse. Wir können Hand in Hand arbeiten, Hand in Hand leben. Warum denn auch nicht da? Und das ist halt schwierig da, ich sag mal, vorne mit mischen zu können, wenn man halt nur einmal die Woche am Start ist. Und dadurch geht die Zeit doch schon flöten. Ich sag mal, so 60 Stunden sieht die schlechte Woche aus und die sehr gute Woche gehen wir schon über 80, 100 Stunden die Woche. Also ich habe durchschnittlich 2-3 Tage, wo ich gute 20 Stunden unterwegs bin, bis ich wieder im Bett liege. Das ist dann halt doch schon ganz schön heftig und jetzt halbiert sich das und dann wird jetzt nur noch Fokus auf Breaks und Co. Natürlich arbeite ich auch im Kiosk bei Aaron und er hat den richtigen Kiosk mit Postannahme und Co. Lotto wird da auch natürlich meine Stunden leisten, aber der Fokus ist trotzdem die Thematik mit den Breaks weiter vorantreiben und das Hobby näher zu bringen.
Wie bist du denn im Hobby überhaupt gelandet?
Die Thematik ist ein bisschen länger. Also ich sag mal, ganz früher als Kind, wie jeder Pokémon Yu-Gi-Oh! Hat jeden gecatcht. Ich war damals zwar trotzdem auch sehr fußballaffin, aber die Knochen haben es nie mitgemacht. Und dann, ich sag mal, ist man ja ein bisschen älter geworden, 16, 17. Da gab es andere interessante Dinge als Sammelkarten. Da waren es eher der Sof und die Weiber, mal ganz knapp gesagt. Und dann es hat sich's verlaufen. Dann habe ich sehr früh meine Frau, mit der ich heute noch zusammen bin, jetzt seit 11 Jahren kennengelernt. Und irgendwann, das war Anfang von Corona, ich sag mal, wo man als Normalschaffender kein Leben mehr hatte, weil es gab ja nur noch die Arbeit und Ende. Freunde waren tabu. Zocken konntest du irgendwann auch nicht mehr sehen. Telefonieren hast du auch schon so ein Ohr. Das ist dann halt irgendwann langweilig gewesen. Dann bin ich über, das war Monte, damals in die Videospielszene gekommen und habe original verpackte Videospiele gesammelt und habe das dann weiter fortgeführt. Habe da auch viele Leute kennengelernt und habe dann, das war so am Ende von Corona, das war so vom Ende vom hohen Pokémon-Hype, über Steini mitbekommen, dass es ja auch Fußballprodukte gibt, die man sammeln kann. Die natürlich, muss man ja auch ehrlich sagen, auch für manche Leute eine gute Rücklage sein können, finanziell. Es ist ja, wir reden ja auch von Werten. Also und dann habe ich gesagt, ich mache mir auch sowas auf. Und es war so 22 November, da habe ich meine erste Personal gekauft, habe die dann damals noch, wo ich habe ja damals schon gestreamt, ein bisschen Gameplay, so just for fun. Dann habe mir da noch in meiner Abstellkammer von Quadratmeter zu Quadratmeter, war halt wirklich nur einmal ein Quadratmeter große Ding, habe mir da wirklich eine Webcam an die Wand geklebt und habe dann einfach wirklich so gefühlt in Windows 98 Grafiken Break gemacht und habe Leute, guck mal, ich habe mir mal eine Box gekauft, hat voll Bock gemacht und so bin ich dann reingekommen in die Thematik, habe dann Anfang März mit einem Sammlerkollegen, den ich nie in Persona getroffen hatte, mal ein Videocall über Discord gehabt, er sagt, ey Atze, du kommst aus Berlin, nicht aus Brandenburg, hast du nicht Bock, einen Shop aufzumachen? Ich hole uns einen Kredit, wir wuppen das Ding. Ich sag, sei mir mal nicht Butter bei der Fische, ich kenne die ja noch nicht mal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, schnapp sie dir, lass es lieber. Und dann habe ich mit meinen Kollegen damals, mit denen ich schon Videospiele gesammelt habe, gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich überlege, meine Videospielsammlung aufzulösen und einen Shop aufzumachen. Und Live-Breaks über Twitch. Und dann habe ich das umgesetzt zum Ende März und weiß noch, dass damals so zu Kollegen, ey, du musst über PayPal Geld schicken, ich habe noch keinen Job gebaut. Und dann hat sich das mit der Zeit entwickelt und wurde dann immer größer. Der erste Großhändler kam, die ersten Streamer-Kollegen, mit denen man sich connected hat, aufgebaut hat. Meine erste Messe war dann in Hamburg und da war das Fieber dann ganz hoch in der Thematik. Es ging keine freie Sekunde im Urlaub am Strand. Du musst nach Karten gucken. Du musst nach Boxen gucken. Da war es wirklich so, 3 Boxen verkauft, 4 gekauft und dann wirklich so stufenweise. Ich würde mal sagen, das war so, wo im Hobby in Deutschland die Initialzündung stattgefunden hat, war so 23. März. Da sind ja die Breaker aus dem Boden gesprießt, wie die Blümchen. Und da, ich sag mal, war ich beim Hype mit vorne dabei und habe bis zum heutigen Tag Bestand und habe mir was Schönes nebenbei aufgebaut, war auf vielen Messen, in Dublin international auf der Messe, war bei Markus jetzt schon zweimal auf der Messe und hab mir dann einfach gesagt, ganz ehrlich, Leute, warum gibt's in der Hauptstadt nichts Großes, was zum Größenwahn Berlins passt? So. Und dann habe ich hin und her überlegt und dachte, ja, wie willst du das machen? Und dann bin ich nach Dublin geflogen. Ganz spontan, 4 Wochen vorher, zum Kollegen, den ich noch nie in Persona getroffen habe. Grüße gehen raus an Phil, einer meiner treuesten Stammkunden. Ich sage, komm, lass nach Dublin fliegen. Lass einfach auf die Messe gehen. Das kann nur geil werden. Das kann nur geil werden. Und dann sind wir da wirklich hingeflogen, ganz spontan. Frau und Kind sind in Berlin gewesen. Und dann sind wir durch die Pubs gezogen. Nächsten Tag waren wir da auf der Messe. Und du dachtest so, wo bist du denn hier gelandet? Bist du hier im Palast gelandet? Da hätten sich 10 Menschen auf den Boden legen können, jetzt immer noch durchgepasst. Das ist nicht wie bei manchen Messen, dass du da wirklich Platzprobleme hast. Da konntest du tanzen. Da hättest du nebenbei Fußball spielen können und die Leute hätten entspannen können. Da stand ein Sneaker-Stand, da stand ein Kerzenstand, das war wirklich alles. Und die ganze Halle war voll mit Trikots. Und da dachte ich so, boah, brutal. Dann haben wir da natürlich auf Deutsch geredet. Mein Englisch ist grottig. Gott sei Dank reden wir nicht auf Englisch. Das können Kinder so auch verstehen. Und dann auf einmal so am Stand neben uns, ach, ihr kommt aus Deutschland, stand Herr Körner von eBay. Ist ja für vielen Begriff. Und hat gesagt, ja,
Tobias,
ich bin
Grüße.
Tobi. Grüße gehen raus. Ich bin da immer diskret. Ich werde jetzt nicht gleich die Vornamen immer
Auch
raushauen.
alles, Bankkontonummer,
Okay.
alles.
Fangen wir gleich an im Nachhinein. Und ja, und dann haben wir da gesprochen, haben dann abends noch ein Guinness getrunken. Ich sag ganz ehrlich, Berlin braucht was. Er so, Atze, wenn du eine Idee hast, melde dich bei uns. Und damit sind wir jetzt beim perfekten Übergang, würde ich mal sagen, bei der Berlin Card Show
Ja,
gelandet.
15.03.2025 habe ich mir sagen lassen, ne?
Korrekt.
Und ihr habt euch eine kleinere Location ausgesucht.
Eine ganz kleine. Es ist
Ja.
nur das Berliner Olympiastadion geworden.
Ja. Was bedeutet das Berliner Olympiastadion? Da gibt es ja ein, zwei Räume drin, ne?
Ja, wir haben das gesamte Atrium in Angriff genommen. Das sind so um die 3.700 Quadratmetern auf 4 Etagen. Und ja, weil in Berlin Butter bei die Fische gab es keiner, der sich der Sache annehmen wollte. Ich hatte viele Locations gefragt, weil ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, Hamburg war leider zu leer von Helge. Frankfurt fand ich optimal. Düsseldorf fand ich vom Feeling optimal, aber auch für den Ansturm, der genau in diesem Hype war, fand ich Düsseldorf schon wieder ein bisschen zu klein geraten. Man sieht ja auch, wie schnell die Messen ausverkauft sind. Die Nachfrage kann Stand heute noch nicht gesättigt werden. Dann war Lautern fand ich komplett zu klein. Das war Trödelmarkt-Feeling, 1-Euro-Shop, irgendwie so, oh, der nächste Ellbogen ins Gesicht so gefühlt. Das war nicht schön. Das Feeling war geil. Betze ist ein super Stadion, aber es war mir persönlich zu eng. Ich weiß, die Resonanzen sagen, es ist eine der besten Messen. Vom Feeling ja, aber es war mir einfach von den Gegebenheiten zu klein. Vielleicht ist es auch einfach der berufliche Anspruch als Sicherheitsbeauftragter, dass du immer schnell evakuieren musst. Es war einfach, ja, es war nie, für mich persönlich nicht schön. Und da habe ich dann halt immer mehr auch Dublin in die Planung reingezogen. Und seit Februar diesen Jahres lief die Planung. Und da habe ich dann einfach wirklich mir die Bauskizzen schicken lassen, weil Olympiastein als einziger gesagt hat, ja, können wir uns vorstellen. Und dann habe ich da einfach kunterbunt drin rumgemalt in den Bauskizzen, bis eine Planung stand, die geil war, bis eBay gesagt hat, wir sind definitiv dabei. Ich sag mal, nach einem Jahr in der Szene intensiv hat man ja auch schon gut connected. Hab damals mit Markus, ich glaube im Juni, einfach mal auch nachts, fast um dieselbe Zeit sogar, haben wir gecallt und habe ihn so gezeigt. Er meinte so, ah, die Idee ist gut. Und dann hat sich das Thema immer weiter gepusht. Dann kam im März, April grob in den Zeitraum, dass ich das zweite Mal Papa werde, jetzt in 13 Tagen.
Oh,
Und da habe ich gesagt, boah, wann ist der Bindungstermin? Anfang Dezember. Wann ist der erste Messetermin? 15.11. Ich sag, ja, ich sag mal, das ist ein gutes Glücksspiel und habe es dann erstmal wirklich bis daraufhin darauf angelegt, dass es stattfinden wird. Hat auch mit vielen Kollegen gesprochen. Viele haben gesagt, pass auf, es sind so viele Messen. Es ist die TCG Space. Es ist TCG Space war jetzt, dann ist jetzt Hamburg gewesen. Dann müsste jetzt noch mal eine kleinere Messe sein. Auf jeden Fall der November ist vollgepackt. Ach ja, nee, die Comic-Con in Stuttgart. Da unten. Da haben die gesagt, ganz ehrlich, bist du bescheuert? Da sind vier, fünf Messen in vier, fünf Wochen. Die Leute haben ja auch noch ein Privatleben, die haben ja auch noch Familien. Und da habe ich gesagt, Leute, aber der Zeitraum passt gut. Ich sag mal, im Olympiastadion ist halt das Problem, du musst halt immer schauen, dass Hertha auswärts spielt. Und da hast du halt nur maximal, wenn du Pech hast, nur ein Wochenende im Monat. Und mir war es wichtig, dass es von einer großen Messe weit weg positioniert ist vor der Card Madness. Das wären genau vier, fünf Wochen gewesen, grob, vielleicht auch nur drei, also auf jeden Fall ein bisschen Puffer, weil die Leute sollen ja auch das genießen können. Wir kennen es alles, Hobby kostet Geld und wenn du jedes Wochenende eine High-End-Messe hast, in einer großen Ordnung, plus Reisekosten, das kannst du dir einfach nicht leisten auf Dauer. Und ja, jetzt würde ich erstmal kurz ein paar Zwischenfragen machen wollen, weil sonst rede ich mir noch weiter an Wolf.
Markus, erzähl du deine Zwischenfrage.
Nee, die erste Frage, also ich meine, ein paar Sachen weiß ich schon, aber erstmal das Berliner Olympiastadion ist natürlich eine Hausnummer. Ich glaube, wie du gesagt hast, über vier Etagen. Ist das die erste Messe in dem Olympiastadion oder gab es da auch schon mal sowas in der Form?
Die Jobmesse ist immer im Berliner Olympiastadion, schon seit, ich glaube, 2, 3 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche kann. Und die sind da schon erprobt. Du hast halt, wie gesagt, 4 Etagen, die unterschiedlich groß sind. Jeder hat so seinen eigenen Charme. Jede Etage hat seinen eigenen Namen nach einer Persönlichkeit oder nach einer Richtung. Sind halt ganz einfach aufgebaut durch den Kommandantensaal Saal plus Lounge. Dann hast du halt die Olympia Lounge, die Jesse Owens Lounge ist die größte und du hast die Players Lounge neben dem Spielertunnel. Du hast auf 3 Etagen direkten Zugang auf die Stadiontribüne, die wir auch mitnutzen dürfen. Also die Leute können rausgehen, chillen. Anfang März hast du in Berlin eigentlich fast schon frühsommerliche Temperaturen. Also in der Regel haben wir 15 Grad. Wir hatten auch schon über 20 zu der Zeit. Und ich sag mal, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen dann. Und es ist natürlich eine Hausnummer. Wie bespielt man die Messeetagen? Ich habe es ein bisschen anders gedacht. Ich fand Düsseldorf gut, aber oben bei den Essensständen war es sehr voll. Frankfurt fand ich mit den verschiedenen Points in der Ecke auch gut, aber sehr, sehr weitläufig. Ich sag mal, aber da habe ich mir auch gesagt, wenn die Leute chillen wollen oder essen wollen, dann bringst du nicht das Essen zum Kunden, du bringst den Kunden zum Essen und zum Chillen. Also habe ich es so geplant, dass die erste Area wirklich ein Food Court ist, wo das Essen und die Getränke ausgegeben werden mit Sitzplätzen und die Kommandanten Lounge daneben. Das sind knappe 300 Quadratmeter reine Trade Area. Dass die Leute wirklich sagen können, sie können chillen, essen und wenn sie Bock haben, gehen sie wieder voll in die Messe. Wenn sie frische Luft haben, gehen sie auf die Tribüne.
Und was können die Leute, denn kannst du schon ein bisschen was raushauen? Was erwartet die Leute da? Gibt es schon irgendwelche Highlights, die ihr verkündet habt, die ihr verkünden könnt? Außer dass
Ja.
du da bist, meine ich.
Ja, also wir haben schon eine breite Palette an Händlern, die natürlich da sind. Die B Brothers sind da, Slap ist da, der Kiosk ist da, Aaron Troschke, Marvin Wildhage, ich in meiner Persönlichkeit bin da. Chase Cards ist ein sehr guter Kumpel, das steht ja schon ewig fest, dass er da ist. eBay ist so gut wie an Bord. Also natürlich, das ist jetzt ein kleiner Leak, aber das wie gesagt, er ist ja einer der Grundgedanken gewesen, das Thema zu machen. Und wir haben, der Hauptsponsor der Messe ist Absolut Radio, mal was ganz anderes.
Ja, das habe ich gesehen. Ja, interessant.
Dann
ja.
Haben wir Jobbo als Mitsponsor. Und ich habe bestimmt jetzt irgendjemanden vergessen, jeden Tag rund um die Uhr mit dem Thema zu tun. Aber jetzt, wir haben Kevin Großkreuz am Start, auf jeden Fall schon mal. Kevin Großkreuz. Da folgt vielleicht noch der eine oder andere interessante Name mit der Zeit. Also ich sag mal, ja, Aaron hat ja nun mal auch viele Kontakte. Das ist ja nun mal eine Tatsache bei einer Person, die so medial im Fokus steht. Und da sind wir sehr dran, dass wir da wirklich ein breites Spektrum bieten. Wir sind keine Veranstalter. Das ist ja Markus auch meines Wissens nie gewesen. Man wächst da rein. Ich habe alles aus den 7 Messen, die ich war, mitgenommen. Weitere Gänge. Wir haben 2,50 Meter Mindestgangbreite bis 5 Meter, also dass die Leute wirklich Platz haben. Wir haben das Maximale an verfügbaren Tischen aus den VIP-Bereichen abgezogen. Also wir sind bei 295. Lass es vielleicht noch 50 oder 100 Stehtische sein, aber da ist wirklich alles abgezogen. Die müssen wirklich alles aus jedem Raum, der da im Stadion ist, zusammenschustern, dass die Messeplanung, wie sie steht, steht. Und ich sag mal, natürlich 4 Etagen, wie planst du das am besten? Das ist nicht einfach. Ich habe es jetzt aus dem Bauch heraus gemacht, wie ich dachte, Big Player, Middle Player, kleiner Player, eine gute Mischung von TCG und Sport. Natürlich, wir wissen alle, wenn die B-Brothers auf einer Messe sind, dann ist das der Hauptfokus für fast jeden. Kiki und Ivan sind ja wie zwei Götter im Hobby, ist ja nun mal Tatsache. Aber ich hoffe, dass ich es sehr gut verteilt habe und die Sammler sind auf jeder Ebene, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt, sondern dass wirklich immer mitten im Geschehen auch Sammler vertreten sind. Und dann hoffe ich, dass die Planung aufgeht.
Das wäre gut.
Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Also du hast gesagt, also in der Orga bist du jetzt dabei, machst es mehr oder weniger die Orga alleine.
Und, nein, also ich sag mal, die Grundplanung aus den Kinderschuhen heraus, die stammt natürlich aus meiner Feder, ist halt auch schon ein sehr langer Vorlauf gewesen. Der Kiosk ist hinzugekommen, auch durch den Kontakt. Ich habe mich mit Aaron getroffen und gesagt, pass auf, ich kriege die Messe nicht ohne deine Hilfe groß. Weil ich habe nur eine kleine Reichweite mit 1700 Followern zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Mammutprojekt in der Größenordnung, wie es zu dem heutigen Stand in Deutschland einfach noch nicht gegeben hat. Ich habe ein gutes Gefühl, wie die Planung ist, aber ich habe keine Ahnung vom Vermarkten. Buchhaltungsaufgaben sind jetzt auch nicht so meine liebste Stärke. Ich brauche da Hilfe. Und dann hat er gesagt, das ist ein geiles Ding, da haben wir Bock drauf. Und dann haben wir es halt so, ich bin halt für das Grobe zuständig. Ich bin derjenige, der die Tische an den Mann bringt. In klassischer Verkäufermanier habe ich es bis jetzt gemacht. Staubsaugervertreter von Tür zu Tür sagt, ey, pass auf, das ist die Messeplanung, hier hast du die Präsi, hast du Bock. So. Das Thema Sponsoring und ich sag mal, das ganze Feintuning mit Vermarktung und Co. buchhalterisch, das liegt alles da beim Kiosk. Also eine vernünftige cool. Arbeitsteilung. Und die Website haben wir einen Gleichschritt gebaut, die ist schon fertig. Tickets sind auch in den Startlöchern. Ich schätze mal nächste, übernächste Woche spätestens. Da verfolgen wir auch mal einen anderen Ansatz. Aber das ist noch, also ich sag mal, die ersten Tickets, soweit kann ich schon mal teasern, die werden nicht über die Website weggehen, die werden über einen anderen Ansatz weggehen.
Okay.
Aber dazu werdet ihr übernächste Woche mehr erfahren.
Muss man etwa physisch in irgendein Geschäft reingehen?
Nein, so nicht, so nicht.
Okay. Dann wollen wir weiterraten, Markus. Komm, ich glaub, das finden wir raus. Investigativer Journalismus findet hier statt. Markus, komm, tipp was. Also nicht über die Website. Bei eBay. Ja. Kann man bei eBay ersteigern, die Tickets? Das wäre auch gut.
Ist eine ähnliche Richtung. Und okay, mehr verrate ich nicht.
Ah. What not?
Ja. Kann möglich sein.
Auch finde ich auch einen schönen Ansatz. Man muss mal anders und Tickets verkaufen. Finde ich gut, dass ihr sowas macht.
Und
ich muss auch sagen, da bin ich immer sehr, vielleicht langweilig drauf, aber ich bin immer froh, wenn man von so einem Event hört, von einer Messe hört und man hat irgendwie das Gefühl, okay, das macht erstmal nicht einer alleine, sondern das machen mehrere zusammen. Und da scheint auch Weil du hast jetzt selber das Stichwort Buchhaltung zum Beispiel mal genannt. Das unspannendste Stichwort, was es so gibt. Aber arschwichtig einfach, ne? Bei solchen Aktionen. Und das ist immer gut zu hören, dass da Leute jetzt dran sind, die sowas auch auf der Uhr haben. So, also Hut ab. Das wollte ich nur mal in meinem väterlichen, in meiner väterlichen fürsorglichen Pflicht, wollte ich das mal gesagt haben.
Ich sag mal, wäre das Treffen mit Aaron nie zustande gekommen, ich hätte das Ding auch alleine durchgedrückt mit Hängen und Würgen. Wahrscheinlich wären wir dann bei eine Stunde Schlaf pro Tag gewesen und der Rest nur noch arbeiten. Wäre vielleicht was fürs Guinness-Buch gewesen, der Mensch, der nie aufhört zu arbeiten, aber das wäre auch nicht nachhaltig gewesen, also gesundheitstechnisch auch nicht. Da bin ich schon sehr zufrieden, dass man da sich getroffen hat und diese Thematik zusammen vermitteln möchte.
Cool. Wenn es dann noch Händler gibt, also ihr sagt jetzt Tickets, glaube ich, meintest du jetzt Besuchertickets, die da jetzt irgendwann demnächst an den Start gehen. Gibt es denn theoretisch noch Händler, die sich bei dir melden könnten, sagen?
Ja, also ich sag mal, was klar ist, wenn der Ticket-Drop stattfindet, wird die Website online gehen, da wird es dann die Sammlertische erstmal geben. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, weil du hast halt im Olympiastadion eine säulenähnliche Bauweise, du hast halt im Abstand von 2 bis 3 Metern, hast du halt die Säulen, also so wie es draußen ist mit den Säulen, ist es auch innen drinne an vielen Stellen. Und dadurch hast du mehr wie so eine Boxen an vielen Stellen. Du hast halt so eine Box mit einer Tiefe von 1,50 Meter und einer Breite von 2 bis 3 Metern. Was schön ist, dadurch kannst du die Händler wirklich schön trennen. Jeder hat sein eigenes Reich. Mhm. Aber macht natürlich schwierig, wenn ein großer Händler kommt, oh, ich will jetzt mal 15 Meter Tisch haben. Dann hast du halt zwar auf den anderen Seiten diese Flächen, aber diese Flächen sind einfach sehr rar und auch ehrlich gesagt sind die zu 99% auch schon alle weg. Wir haben jetzt noch ein paar Boxen verfügbar auf vielen verschiedenen Etagen. Mal sind es 4 Tische, mal sind es 3 Tische. Mal ist auch eine größere Fläche noch da. Ich sag mal, durch das Olympiastadion haben wir auch 3 Tischgrößen, was sehr untypisch ist. Wir haben 75 mal 75, 90 mal 90 und 1,50 mal 75. Mhm. Ist halt durch die verschiedenen VIP-Lobbys einfach so gegeben. Und da habe ich gesagt, gut, pass auf. Dann gibt's halt Preisanpassungen. Ein 100er netto der große Tisch. Der mittlere ist bei 75 und der kleine ist beim Fuffi. Mhm. Sammler ist dann 50, 35 und 25. Und da hast du dann einfach, ja, ich sag mal, derjenige, der mehr in die Länge will, aber ich sag mal, derjenige, der 90 mal 90 5 nimmt, hat dafür einfach eine bessere Tiefe. Mhm. Was ja dann auch mal schön ist. Es ist halt ein großer Kompromiss irgendwo, weil jetzt extern, ich sag mal, das Olympiastadion hat sehr, sehr strenge Regeln auch. Alles mit Partnern und Co. Die erste Planung war auch, ein Catering zu machen, so wie Markus bei seiner Messe. Aber Butter bei die Fische, hätte ich das Catering durchgezogen. Das Catering war teurer als die gesamte Miete für den Tag.
Ja.
So, und wir reden da von 400 bis 600 Leuten exklusiv, die hätten was essen und trinken können den ganzen Tag. Wir haben da 8 Stunden Catering, ich habe selbst das Catering runtergekürzt auf 4 Stunden. Das ist gefühlt 1000 Euro günstiger geworden. Das war so bodenlos. Also nichts gegen Olympiastadion, wirklich mein Heimatverein spielt da.
Grüße.
Aber es war wirklich extrem zäh, bis ich gesagt habe, ey, es tut mir wirklich leid, das Catering muss rausfliegen. Weil das kriegst du selbst mit Sponsorings und selbst wenn die Händlertische verdoppelt hättest, wärst du nicht annähernd in den Breakpoint gekommen, wo du sagst, okay, jetzt kannst du mit der Thematik Geld verdienen. Ja, das Wort, das böse Geldwort ist gefallen, aber ich sag mal, man macht sowas, um ein Standing zu haben, die Leute das Hobby näher zu bringen und am Ende muss alles bezahlt werden. Und wenn am Ende für den großen Aufwand ein schmaler Taler hängen bleibt, dann ist doch alles passiert.
Ja.
Was man möchte.
Dann kurze Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, dass das böse Geldwort ist gefallen. Ihr seid ja jetzt beide in der Veranstalterposition. Habt ihr das Gefühl, dass einem das nicht gegönnt wird, wenn man da jetzt Geld mit verdienen würde?
Ja, ich sag mal, das ist halt, würde ich sagen, so ein kleines Hobby-Ding. Ich sag mal, du hast eine hohe Karte, du hast einen alten Komp, du willst natürlich den Maximalpreis, den die Karte mal bekommen hat. So. Aber wir haben ja ein hochdynamisches Thema, was wir ja alle betreuen. Betreuen klingt so falsch, oder ich sag mal, mitwirken. Wir haben den ersten Hype alle miterlebt letztes Jahr, den großen Hype, wo alles von einem Hype-Spieler bonusteuer war. Und dann ist der aber, hat der nicht performt, dann ist er so ins Loch gefallen, Wir haben ja leider auch viel Chillbuilding auf eBay und Co. Das ist ja leider überall. Also überall, wo Geld nun mal ist, ist ja auch ein schwarzes Schaf leider. Und ich, das Problem ist halt, ich sag mal, dieses Thema Geld am Anfang, wo ich anfing mit dem Hobby, hieß es, alle reden nur über Wert. So, alle reden nur über Wert. Deswegen war das so von meiner Seite so, das böse Thema Geld ist gefallen, weil es gab Phasen, wo dieses Thema Geld oder was bekommen oder was ist denn dieser große Hit sofort wert? Es war wie überall bei einem Hype, dass das Geld halt vorne steht, was falsch ist, meiner Meinung nach. Das Hobby steht im Vordergrund. Der Spaßfaktor steht. Natürlich, du hast eine Karte gezogen, die 3.000, 4.000 Euro wert ist. Wenn sie dir nicht zusagt, verkauf sie, mach einen schönen Urlaub, mach was mit der Family, kauf dir einen anderen schönen Schatz, den du haben willst. Aber ich sag mal, eine Box zu öffnen und was für die Sammlung zu ziehen, ist die halbe Miete. Wenn man mit dem Rest ja noch drin ist, ein paar Taler wieder reinkommt oder vielleicht sogar man über der Box bekommt, ist das Ganze ist ja dann am Ende, was halt zusammenkommt. Und deswegen sage ich ja halt, dieses böse Thema Geld, man hat Sponsoren drinne und die Sponsoren stehen ja nicht da, weil sie da stehen, weil sie sagen, oh geil, cool, wir sind Freunde. Die stehen ja auch da, weil sie ja für diesen Namen, für diese Platzierung im Social-Media-Bereich auch positioniert werden, erwähnt werden. Die profitieren ja auch durch neue Kontakte und Kunden, die sie gewinnen. Und ich sag mal, dass wir wissen, alles Thema Marketing im Internet ist eine extreme Quelle. Und ich sag mal, für jemanden, der eine gute Reichweite hat, dann zahlen die Leute natürlich auch eine gute Summe, weil der kann sie nach vorne bringen. Und das ist halt so, deswegen war es gerade so, ja, das Thema Geld ist manchmal gern gesehen, manchmal ungern gesehen.
Ja.
Ja. Ja, also auch um das nochmal kurz zu beantworten, ich glaube, also aus Show-Sicht, glaube ich, wird es jetzt keinen geben, der es einem, zumindest bei mir, hatte ich nicht den Eindruck, der es einem nicht gönnen würde, wenn man damit auch was verdient. Aber ich glaube, das geht dann schon in die Richtung, was Atze sagt, wo man dann einfach dieses dann ja eher vielleicht auf das Hobby bezieht. So geht es da ums Geld oder ums Hobby. Ich glaube, das
kann man auch mehr beziehen. Ja, ich glaube. Ja, klar. Also ich glaube, bei Veranstaltern, da hoffe ich auch, dass da keiner jetzt irgendwie sagt, oh, der darf da nichts
mit verdienen,
weil das können die Leute mal wirklich vergessen. Weil was das für eine arschvolle Arbeit ist, das ist ja wirklich unfassbar. Und dann kannst du es ja nicht mal genießen. Ja. Der Tag, wenn der Event da ist, da bist du noch gestresster als an allen anderen Tagen davor. Und dann sagen alle, ja, war geil. Und du so, ja, keine Ahnung. Was? Gut? War super. Freue ich mich.
Ja, das hofft man. Das hofft man. Ich sag mal, jeden Tag, ich sag mal, wir haben jetzt genau auf den Tag, genau, weil es ist jetzt nach 0 Uhr, haben wir jetzt genau noch 4 Monate, bis das Projekt losgeht. Und ich freue mich riesig. Alleine, weil es ein bisschen anderer Ansatz ist als die klassische Messe im deutschen Raum. Es ist halt in einem sehr exklusiven Fußballstadion, in einer Größenordnung, die noch nie da war. Ich sag mal, von den größten Flächen sind wir noch weit weg von Amerika, aber wir haben einen Step gemacht Richtung amerikanische Größe, weil wir haben Innenmessefläche, 3.700 Quadratmeter. Die ganze Tribüne, die Leute bespielen können, spekulativ 4, 5, 5,5. Ich sag mal, die Leute können sich wirklich entfalten. Was mir ein sehr großes Anliegen war, dass die Leute wirklich auch mal in einem Stressmoment, ist ein bisschen fülliger, ich gehe mal einfach kurz raus, entspannt. Und einen kurzen Weg haben. Es ist halt die ultimative Location, die ein Manko hat, sie ist halt sehr abgelegen vom Hotels.
Ja, gut.
Ja, und Berlin war ja immer Zeit, ne, dass da was passiert. Ja. Ich meine, jetzt hatten wir die erste und dann macht ihr jetzt im März die zweite. Die Frage ist, gibt es noch irgendwo einen Ort, wo noch eine fehlt in Deutschland? Oder ein
Gebiet? Ich sag mal, der Nordosten Deutschland war sehr unterbesetzt. Das hat man auch an den Resonanzen. Ja, in Berlin, boah, Berlin ist so weit weg von mir. Ich sag, ey Leute, nach Lautern bin ich über 7 Stunden gefahren.
Ja.
So, mit Verspätung. Ich war nach 8,5 Stunden, war ich im Hotel, hundemüde. Ich habe gesagt, Leute, jetzt könnt ihr auch mal nach Berlin kommen. Ja. Könnt gleich noch ein bisschen Sightseeing machen. Kommt dann Tag früher vor der Trade Night. Geht durch Berlin, seid auf der Trade Night. Habt das Stadion, seht eins der geschichtsträchtigen Stadien in Deutschland. Und damit habt ihr doch alles abgehakt. Ihr wart mal in Berlin und schön ist. Und ja, ich hoffe, dass es ein Vorzeigeprojekt wird im deutschen Raum, weil ich empfinde, das Hobby wächst schnell, sehr schnell. Und die Messen kommen noch nicht so nach. Jetzt natürlich nächstes Jahr Berlin Card Madness hat ganz schön aufgestockt. Da bin ich gespannt. Vielleicht ist es sogar dann schon der Step zu weit, wo dann sagen, oh, das ist jetzt, das kriegen wir gar nicht voll. Aber ich denke eigentlich ja. Und ich sag mal, weil Deutschland ist einfach das Herz von Europa. Und ich sag mal, die Amerikaner haben überragend große Messen. Die Asiaten haben riesen Messen. Jetzt Macau, was man da gesehen hat, gehört hat, das war gefühlt so groß wie Frankfurt. Jetzt mal Butter bei die Fische. Das ist halt echt heftig. Und ich sag mal, für Europa ist es auch ein Riesenmarkt. Und ich finde, den kann man hoffentlich auch gut füttern.
Ich will nur sagen, dass Frankfurt im Herzen von Europa liegt.
Ach, hör doch immer auf mit diesem Frankfurt. Soll denn
Ich
immer
war,
dieses.
als ich nach Frankfurt gefahren bin, hatte ich mal gegoogelt, wie viel Einwohner Frankfurt am Main hat. Ich war erschrocken, wie wenig Einwohner es im Vergleich zu Berlin sind. Ich hätte nie gedacht, Frankfurt am Main, die Stadt der Banker und Börse und denkst so.
Das ist krass, es gab irgendwo mal eine Zahl, ich hab's leider nicht mehr im Kopf, wie viel tagsüber dort sind, weil halt viele reinfahren aus dem Umland hier, inklusive Wiesbaden teilweise, Mainz kommen die auch bis darüber gefahren. Und die Zahl war dann schon krass, viel, viel mehr als Menschen dort wohnen am Ende. Aber
Das ist
deswegen kostet ja
wirklich,
auch
also ich war da
unendlich
echt
Miete.
schockiert, denke so, hier Frankfurt, wenn man so in Frankfurt ist, boah, alles riesig, pompös an vielen Stellen, so, warum wohnen da so wenig Menschen? Das ist ja gefühlt in zwei Bezirken von Berlin ist Frankfurt drinne.
Ja.
Wollen wir nochmal über Boxberg sprechen, Leute?
Sehr
Weil,
gerne.
also, das ist ja auch was, was du gerne machst. Da willst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Was waren so in jüngerer Vergangenheit so ein paar Highlights, die du gebreakt hast, was du gezogen hast? Sammelst du selber auch was eigentlich oder hältst du dich von der Droge fern?
Ich sag mal, ich bin der Droge komplett verfallen. Der
Ja.
legalen Droge muss man ja auch nennen. Ich würde sagen, die drittschlimmste, nee, die viertschlimmste Droge nach Kaffee, Rauchen, Zucker kommt dann das Hobby.
Okay, das, ja. Hast du gerade eine Flasche Bier dir dahin geholt, Markus? Oder was hast du da?
war eine Flasche.
Und ja, ich sammle selbst. Also am Anfang habe ich den Fehler wie jeder wahrscheinlich gemacht. Ich habe alles gekauft, was ich gesehen habe. Oh, das glänzt schön. Ich kaufe mal. Und habe zigtausende Euro ausgegeben und denke mir so, was hast du dir eigentlich dafür Scheiße gekauft? Klingt, jede Karte hat seine Berechtigung. Ich habe auch eine Zeit lang sehr, sehr viele Basekarten von Zlatan Ibrahimovic gesammelt. Aus jedem Set. Weil jede Basekarte hat seine Berechtigung. Jede Basekarte hat einen Wert und jede Basekarte kann sich auch in einer guten Benotung von PSA auch Wert steigern. Also wenn man jetzt wieder den Faktor Wert reinnimmt, dann, und da habe ich wirklich eine Riesensammlung, habe ich glaube ich an die 300 Basekarten waren es. Die habe ich jetzt vor kurzem abgegeben, weil ich mir gesagt habe, Leute, ganz ehrlich, ich bin irgendwann auf Inception hängen geblieben. Ist auch eins der besten Produkte einfach im Zockerbereich. Muss man auch sagen, kurz vor, nee, nach der Hamburg-Messe, kam ich gerade frisch aus dem Urlaub, habe ich drei Boxen Inception geliefert bekommen vom Großhändler. Plus noch welche von Topps, die ich bekommen habe, ein, zwei von eBay. Und da habe ich einfach, weil ich da mit Dennis PAX United, Grüße gehen raus, verabredet war, in seinem Streamer vorbeizukommen, habe ich einfach mal drei gegriffen. Nee, zwei, Korrektur, zwei von drei gegriffen. Und in der ersten Box kam One-of-One Wayne Rooney Autograph. Und da war ich dem Set verfallen. Ich muss auch sagen, die Karte habe ich sehr, sehr schnell abgegeben. Da wurde mir aus China 3000 Euro Cash geboten. Also halt natürlich über PayPal. Natürlich auch alles versteuert, liebes Finanzamt.
Grüße, auch hier wieder
Grüße gehen
Grüße.
raus.
Alles gut. Auch Finanzamt Hamburg Mitte an dieser Stelle nochmal, ne? So.
Und da habe ich dann die genutzt, um halt mehr Push zu haben. Und habe dann halt kurz vor der Frankfurt-Messe habe ich dann wieder eine One-of-One aus demselben Set gezogen.
Okay.
Ja, und das hat sich im Dezember vor Düsseldorf nochmal wieder gespiegelt. Auch wieder eine One-of-One aus demselben
Okay.
Set. Das war dann One-of-One Pavel Nedved Autograph.
Nice.
Ja, das Set war irgendwie immer mein Glücksbringer. Und ich bin nicht abergläubig oder so. Also ich hatte Anfang des Jahres eine sehr schlechte Phase. Da kam dann auch mit meiner Frau eine Fehlgeburt dazu. Und dann kam der Wayne Rooney um die Ecke. Und dann, manche wissen, eigentlich das Thema bespreche ich kaum noch. Ich war ja in der Anfangs-Hype-Phase von mir, war ich ja ganz, ganz schlimm Opfer von Swatting und Fake-Bestellungen, Morddrohungen und alles. Hatte ich ganz, ganz schlimm mitgenommen. Also in der Prime standen 100 Lieferanten am Abend vor der Tür, wenn der Stream anging.
Scheiße.
So schlimm, dass meine Frau vor der Messe in Düsseldorf, also Mitte, Ende September, das zweite Kind verloren hatte durch den Stress. Und dann kam halt wieder der Pavel Nedved. Also ich sag mal, ich bin da so jemand, ich glaube an Good und Bad Karma in dem Sinne. Jemand, der was Gutes tut, kriegt was Gutes. Ich durfte mir auch schon anhören, wie lächerlich es ist, an der Pappkarte das festzumachen. Aber in den Momenten, wo man mental doch ein bisschen broke war, waren das schon echt gute Aufmunterungswelle, die Messe in Frankfurt. Wie gesagt, meine Familie wollte gar nicht, dass ich nach Frankfurt gehe, weil da war gerade die Morddrohungen, Kindsentführung androhungen und alles drum und dran. Man soll dich aufschlitzen in der Öffentlichkeit, war ganz schlimm. Da wollte keiner, dass ich dahin. Ich bin ja hingeflogen nach Frankfurt, weil meine Frau am nächsten Tag auf Fortbildung musste. Bin wirklich frühst um 6 hingeflogen, war 7 Stunden auf der Messe und bin dann gleich abends wieder nach Berlin zurückgeflogen. Danke, liebe Grün. Flug war okay, aber die Beschwerden waren auch da aus dem Hobby, durfte ich mir schon anhören. Zugfahren ist günstiger. Ich sage, Leute, meine Frau musste diesen Tag um 7 zur Fortbildung. Wie sollte ich das machen? War auch schon ein ganz komisches Gefühl, irgendwie so unter Menschen zu sein. Weil man wusste ja nicht, wer es ist. Das hat sich bis zum heutigen Tag leider nicht final geklärt.
Aber es ist
Aber
vorbei.
es hat aufgehört, ja. Es hat aufgehört, nach Düsseldorf war Schluss, Gott sei Dank. Und ja, und jetzt war jetzt ein bisschen abgedriftet. Aber so, ich sammle nur noch Inception-Karten. Also wirklich nur noch Inception Legends, One of One, 5 oder 10, also wirklich Shortprint und Low Numbered, um halt einfach was zu haben, was so viel Feuer hat, es jeden Tag nachzugehen. Und was nicht morgen zu Ende ist. Weil wenn du sagst, du willst von allen Spielern aus dem Set zu 99 haben, 2 Wochen bist du gefühlt durch. Und deswegen, also ich habe eine sehr, sehr teure Sammlung, auch im, ja, also ich sag mal, so langsam Mitte fünfstellig aus Inception. Also 20 bis 30.000 so grob. Und habe dann auch gesagt, ich öffne nichts anderes mehr, ich bleib bei dem Set. Weil es halt einfach zu teuer ist auf Dauer.
Ich habe ja auch noch 3 Inception-Karten. Das heißt, wenn ich das nächste Mal dich sehe, dann nehme ich die mal mit
Können wir drüber
und
sprechen
bringst da mit. Du
mal.
holst die One of Ones aus den Sets raus. Vielleicht ganz kurz zum Thema Swatting, nur ganz kurz erwähnt, weil vielleicht der ein oder andere Hörer ja auch mal davon betroffen war, weil ich weiß, dass es im Hobby mal einige gab, die das war mal irgendwie im Hobby, die Leute damit zu beschäftigen. Ich glaube, es ist ein bisschen auch abgeflacht. Generell, ich tatsächlich hatte es auch, nicht so extrem wie bei dir, muss ich dazu sagen. Aber es gibt Team Kompass heißen die, an die habe ich mich damals gewendet. Das ist ein Verein, der sich um solche Fälle kümmert und auch Kontakt zur Polizei hat und auch Vorschläge oder Tipps gibt, wie man damit umgeht, was man machen sollte. Also falls es jemanden mal betrifft, Team Kompass, einfach mal gucken.
Okay.
Die können da vielleicht auch ein bisschen helfen. Genau, das wollte ich noch eben sagen. Bist du Hertha-Fan dann? Ja, auch?
Ja.
Ja.
Geiler Übergang, Markus.
Ja, ich musste wieder weg von dem Thema kommen.
Polizei, bist du Hertha-Fan?
Boah, ich
Fußball und
war
Polizei sind
das
nicht so weit weg.
erste Mal mit 7, 8 Jahren war ich im Stadion und war dann auch jahrelang nicht mehr, erst wieder in der frühen Jugend, so 14, 15 und habe dann da immer wieder hingegangen und stand auch in der Ostkurve weit vorne mit bei, also nicht in der Ultraszene direkt, aber bei den Ultras durch Kontakten und es hat wirklich Bock gemacht, ist mein Herzblutverein. Aber durch den Job als Kaufmann ist der Samstag einem nicht so gegönnt. Ich glaube, jeden zweiten, dritten Samstag mal jetzt aktuell bei dem Standort, wo ich bin, ist es jeden zweiten. Aber zweite Liga hat scheiß Anschlusszeiten, muss man einfach sagen. Ich war jetzt dieses Jahr erst 2, 3 Mal im Stadion, aber es ist mein Herzensverein und deswegen auch die Messe in dem Stadion.
Der Wahnsinn, ne? Das ist doch geil.
Weil mehr, ich sag mal, mehr Sportfeeling wirst du nicht bekommen können, als in einem olympischen Stadion.
Ja. Ich war, wenn ich auch kurz was von mir erzählen darf, ich war zweimal im Olympiastadion. 1992 Pokalfinale 92 oder 93 Gladbach gegen Hannover 96 mit Elfmeterschießen.
Auf das Spiel.
Da war ich noch nicht mal auf der Welt, aber ja.
Wie ich da auf das Spiel komme? Das war Pokalfinale.
Ach so, Pokalfinale.
Okay, das so was kennt ihr nicht in Frankfurt.
Das ist nicht korrekt. Da war ich auch vor nicht so langer Zeit im Olympiastadion gekommen.
Und dann war ich einmal bei Deutschland gegen Türkei da, bei einem Länderspiel. Und da war auch gute Stimmung, muss ich sagen.
Das glaube ich, ja.
Bei Deutschland-Türkei. Hut ab. Aber ja, geiles, legendäres Stadion, der ganze Look.
Ich würde gerne mal in die alte Försterei auch rein. Also jetzt einfach, warst du da auch schon mal, Atze?
Also ich bin nie nach Köpenick ins Stadion. Also in Köpenick war ich natürlich schon. Jetzt werden natürlich sagen, warum sagt er nicht Berlin? Warum sagt er wirklich provokativ Köpenick? Es gibt ja mal so einen Spruch, Hertha spielt in Berlin und Union spielt in Köpenick. War ich noch nie, weil ich sag mal, das Stadion ist einfach sehr, sehr klein für zwei so große Fußballclubs. Da reichen die Tickets einfach nicht. Da musst du deine Niere gefühlt verkaufen. Ich hatte schon mal die Möglichkeit über Kontakte, aber ich denke mir dann auch so, ich sag mal, das Spiel ist halt auch risikobehaftet. Und ich hatte die Möglichkeit, als ich schon Papa war, da habe ich gesagt, ich will jetzt nicht als frisch gewordener Papa da raus und dann kriegst du ihn auf die 12. Gut, man kann sich wehren, aber muss nicht sein. Das ist wie auch jetzt Rostock in die Spiele, hat auch ein Kollege gesagt, ey, wenn ich morgen meinen letzten Tag zu leben hätte, würde ich freiwillig nach Rostock zum Hertha-Spiel gehen, weil das ist so, das kann in Sekundenschnelle kippen. Das sind halt Pulverfassspiele. Deswegen, also Hertha Union im Olympiastadion habe ich mir auch noch nicht gegeben, weil immer musste ich arbeiten. Ich habe mir mal Hertha gegen Cottbus angeschaut. Das war sehr spannend und sehr schön. Also, aber das schönste Spiel für mich war Hertha gegen Hamburg dieses Jahr Pokal, wo Fabian Riese den HSV alleine rausgeschossen hat. Und noch vor dem Spiel habe ich gesagt, Leute, ich denke unentschieden Elfmeterschießen und die am Ende so, kannst nicht mal die Fresse halten. Weil es war ein sehr langer Abend, bis das Elfmeterschießen durch war.
Gut ab.
Ja.
Aber das finde ich schön, dass man so dann in den an den Ort zurückkommen kann, da den man, wo man als Siebenjähriger dann mal quasi war, ne? Und jetzt da eine eigene Veranstaltung hat. Das ist doch geil. Das ist auch wo das Hobby einen so hinführt, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Es ist halt, wie gesagt, schon eine Herzensangelegenheit und der Ansatz war mal einfach so Berlin-like Größen waren. Berlin wollte in allen größer, besser und erfolgreicher sein, hat es nie geschafft. Ist ja nun mal auch eine traurige Tatsache. Flughäfen können wir nicht. Kontinuierlich überragenden Fußball kriegen wir auch nicht hin. Immer mal ein paar Jahre Ausreißer, Hertha oder Union. Dann muss es wenigstens mit der Karte klappen.
Ja, klappt auch. Ja. Leute, 15.03., ihr habt gehört, Karten gibt's auch bald. Jo. Werden wir natürlich auch nochmal hier dann darauf hinweisen. Sobald der Vorverkauf begonnen hat.
Die Webseite, hat kannst du schon sagen, wie die heißt, die Adresse, die Internetadresse? Weißt du?
Ja, berlin-karcho.de müsste es sein. Die ist aber noch nicht online, weil wir da noch ein paar Feinheiten dran machen. Aber das wird jetzt halt in den nächsten ein, zwei Wochen alles final sein.
Ja.
Dann geht's da auch los.
Geil.
Wie gesagt, Auslastung jetzt spekulativ bei 50-60%. Wenn die Sammler noch hinzukommen, plus auch die Anfragen, die gerade vorliegen. Tendenz 80-90, also wir sind, ich schätze ich mal, wenn das Tempo weiter so geht, spätestens Weihnachten ausverkauft, glaube ich. Und wir haben halt auch noch die Option, vielleicht zu erweitern. Das könnte halt aufgrund der nicht mehr vorhandenen Tische langsam knapp werden. Das müssen wir mal schauen, ob man das vielleicht noch angeht oder nicht. Aber ich denke mal, mit den Größenordnungen, die wir jetzt schon haben, sollte das als Anfang erstmal reichen.
Nice.
Ja.
Cool, ey. Genau. Freut mich wirklich. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles tippitoppi wird. Auch mit deinem neuen Job. Am 1.12. finde ich auch geil. Muss ich ja irgendwann, wenn ich in Berlin bin, komme ich da mal vorbei. In eurem
sehr gerne. Kiosk da.
Ist das so ein richtiger Kiosk, wo man reingehen kann?
Das ist ein richtig klassischer Kiosk. Den hat Aaron da.
Wusste ich nicht.
Von dem hat er damals auch immer...
Kennst du mal aus Big Brother von ihm? Ich kenne den Big Brother Kiosk, da war er auch immer drin. Das habe ich gesehen. Aber dass es den wirklich in echt gibt, das wusste ich tatsächlich nicht.
Er hat wirklich seinen eigenen Kioskladen. Von dem hat er auch bis, ich glaube, letztes Jahr gestreamt. Und zu den Daily-Betrieb, was im Kiosk alles passiert. Und auch er war zur selben Zeit Opfer von Swatting. Ganz schlimm. Vielleicht war es auch so ein Berliner Ding gefühlt. Und ja, das ist schon, und er ist ja auch Topspartner. Und da wollen wir das Hobby mal näher bringen. Und ich.
Ja, das kann auf jeden Fall helfen. Das ist auf jeden Fall
Definitiv.
nicht.
Weil ich sag mal, für jeden, wenn jetzt auch kleinere Breaker und Streamer zuhören, ist es halt ein langer Atem, ist wirklich sehr gefordert. Wie gesagt, ich habe es ja in den Anfängen mit dem Spotting auch selbst durch. Es gibt immer irgendwo Nichtsgönner, weil am Ende ist es ein Preiskampf, leider. Zusätzlich auch mit den aktuell immer mehr kommenden Produkten, was ich gut finde, persönlich mehr Auswahl. Die Leute kriegen definitiv was. Man muss die Balance halten zwischen Sättigung und Übersättigung. Oder wo ja Untersättigung und Übersättigung. Man merkt, es wird schwieriger natürlich, manche Produkte an den Mann bringen zu können. Das ist eine Tatsache. Aber ich denke mal, das ist jetzt so ein, zwei Schritte vor dem Hobby und mit der Zeit wird das Hobby nachziehen. Das ist halt immer, das kann kein Gleichschritt sein. Das geht einfach nicht, weil wenn das funktioniert und jemand weiß, wie das angeht, dann bitte auch die Lottozahlen, weil dann hat er eine gute Glaskugel, die ich auch mal brauche. Und ich denke schon, dass wir im deutschen Raum ein sehr großes Potenzial haben und die Schritte, die die deutsche Community geht, auch die richtigen sind, meines Empfindens nach. Und ich denke schon, dass Deutschland auch im Herzen von Europa eine sehr, sehr große Rolle für die Collector-Szene spielen wird. Es ist halt am Ende nur ein langer Weg. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift zum Thema Anfänge. Die Anfänge sind halt nicht einfach, wenn ich mich an meine erinnere. Ich habe damals auf eBay in Kleinanzeigen Boxen gekauft. Guckt, oh cool, 10er unter Topspreis. Ich sag mal, als Kleinunternehmer ist es ja noch tiefenentspannt, weil du keine Vorsteuer hast. Aber am Ende, es ist halt wirklich, du musst rund um die Uhr akribisch sein, hinterher sein, gucken, tun. Bis du irgendwann mal einen zuverlässigen Händler hast, Großhändler hast, mit erschwinglichen Preisen, wo für dich was hängen bleibt, für ihn was hängen bleibt. Und das ist verdammt schwierig. Das ist verdammt schwierig. Und dann kommt halt, wie gesagt, doch der Konkurrenzkampf dazu. Jetzt habe ich zum ersten Mal Konkurrenz gesagt. Der ist halt auch nicht immer schön. Also ich bin eher so ein Gutmensch, jeden umarmen, mit jedem Bierchen trinken, mit jedem chillen. Ist halt aber, ich sag mal, wenn man ein Unternehmen führt, womit man Geld verdienen möchte, das ist halt nicht die Realität. Auch wenn man es vielleicht möchte. Aber sobald man jemand manchmal die Hand reicht, dann kann sie auch abgerissen werden. Das ist leider, habe ich auch schon erlebt. Das gehört dazu, das ist das Business. So böse wie es klingt. Man kann nur mit anderen Ansätzen schauen, dass man ein paar Leute hat, die genauso ticken wie einem, sagen, guck mal, Hand in Hand. Du gönnst mir, ich gönn dir, ich helfe dir mit dem Produkt, ich helfe dir mit dem Produkt, das untereinander connecten, was ja wie auf einer Kartshow ist, wie Dennis in der letzten Folge gesagt hat, das ist wie man kommt nach Hause. Man kommt nach Hause, man sieht die Leuten zum ersten Mal, die im Chat geschrieben haben, man fühlt sich, als würde man die Person schon 20 Jahre kennen. Man hat einfach da wirklich einen Draht zueinander, was das Thema auch so lebhaft macht. Wichtig ist halt, man soll seine Werte nicht vergessen. Es dreht sich nicht nur ums Geld. Man muss auch mal damit rechnen, dass man einen Verlust, einen Herrenverlust erzielt. Am Ende ist es der Spaßfaktor, der überwiegen sollte. Mit natürlich den Quotienten, dass man halt alles zahlen kann. Als Unternehmen jetzt gesehen. Also jetzt auf Krampf jedes Produkt mitnehmen, nur dass man, ah, guck mal, ich kann das auch anbieten, finde ich, ist der falsche Weg. Guckt lieber spezifisch die Produkte, die gut laufen, die Produkte, wo ihr ersichtlich schon ein, zwei Euro verdienen könnt, und dann passt es. Weniger ist manchmal mehr.
Da habe ich noch nie gehört, den Satz. Du Fuchs, ey. Hut ab.
Vor allen Dingen
Direkt mal
zum
so eine
Sch
Weisheit zum Abschluss, ey.
Ich wollte gerade sagen, perfekter Schlusssatz.
Geil. Ey, vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast, auch einen persönlichen Einblick. Das wissen wir immer sehr zu schätzen hier, wenn man so ins Quatschen kommt und dann auch was über die Leute persönlich und deren eigenen Werdegang erfährt. Grüße an die Familie. Grüße danke, danke, an deinen neuen Chef. Direkt mal Urlaubsanmeldung machen, ne, würde ich sagen. Ist langsam Zeit.
Ja, vor allem dann, wenn jetzt in 2 Wochen ist dann Termin, sagst du ungefähr.
Ja, es ist halt sehr sportlich. Also ich sag mal jetzt, wie gesagt, 27.11. wird das Kind frühst geholt. Mhm. Ich habe irgendwie das Talent, sehr große und schwere Kinder hinzubekommen. Ich sag mal, mein Sohn kam mit 5 Kilo auf die Welt in Corona-Zeiten. Töchterchen ist jetzt schon bei über 3, 2 Wochen. Also das könnte auch wieder Richtung 4 und 4,5 gehen. Und dadurch wird es halt geholt und dann habe ich noch von meinem alten Arbeitgeber noch meine Resturlaubstage und dann ist da auch schon so eine entspannte Anfangsphase geplant mit dem Reinkommen und Co. Ich sag mal, ich streame ja jetzt schon durchschnittlich einmal die Woche für den Kiosk auf Fortnite. Ein bisschen vorarbeiten, ein bisschen Community Building betreiben, ein paar Leute von mir rüber zu holen. Es wird sich ja am Ende nichts ändern. Der Shop ist weg, gut, der Shop wird dann anders heißen, anderer Shop sein, über dem Shop vom Kiosk laufen, in eine der Richtungen wird es gehen. Dann mein Instagram wird gleich, da kommt der Zusatz Kiosk hinzu, Twitch bleibt gleich, es bleibt ja alles erhalten. Am Ende ist es, ich sag mal, für die Community positiv, weil ich einfach durch mehr Ware, bessere Preis-Leistung und alleine mehr Zeit den Leuten einfach auch das Hobby entspannter entgegenbringen kann, als wenn du frühst um 4.30 Uhr aufgestanden bist, Laden aufgeschlossen hast, bis 15 Uhr auf der Arbeit saßt, ins Büro hältst und um 18 Uhr Stream anschmeißt und um 0.30 Uhr ins Bett gehst. So sah zum Beispiel letzte Woche Freitag der Abend aus. Du bist dann halt auch einfach relaxter. Du bist nicht so, komm Leute, wir müssen jetzt voll kriegen, Papi muss ins Bett. Das spiegelt sich natürlich auch wieder und ich sag mal auch in der Kaufentscheidung der Community spiegelt sich auch wieder, weil boah, ey, der will ja nur Geld machen, was ja gar nicht das Thema ist. Ich sag ja auch im Stream, pass auf Leute, ihr müsst auf euer Geld achten. Weniger ist wie gesagt manchmal mehr. Kauf gezielter. Ich habe ja auch auf YouTube mal einen kleinen Vlog probiert, also Vlog in Reihe zu machen. Ey, Einstieg im Hobby. Meinetwegen macht eine To-Do-List. Schreibt euch die Breaks, die Produkte raus, was wollt ihr haben, Teams, wo habt ihr die besten Hits, Möglichkeiten und. Und wie wenn man sagt, okay, kaufe ich mir jetzt das Auto oder kaufe ich es mir nicht. Wo kann man vergleichen dies? Also ich habe es probiert, natürlich, ich habe jetzt keine riesige Reichweite aufgebaut. Ist halt auch eine Zeitfrage. Sag mal, der Ansporn vor einem halben Jahr war, jeden Tag 2 YouTube-Videos zu bringen. Keine Chance. Nicht, wenn du schon 60 Grundstunden so hast die Woche. Es ist nicht, du kannst gar nicht so viel weitergeben, wie du eigentlich möchtest. So, mein Wunsch war immer mal einen Podcast aufzunehmen. Jetzt habe ich die Chance, heute durch euch, bei euch mal mitwirken zu dürfen. Habe ich auch verworfen, weil du gar nicht die Chance und die Zeit hast, es zu machen. Also ich sag mal, Real Talk, du müsstest Fulltime-Influencer sein, davon leben können, dass du jedem Menschen probieren kannst, was Gutes zu vermitteln. In dem ist Maß, wie es dir
Markus ist ja so ein Fulltime-Influencer.
Schön wär's.
Es ist halt nicht so einfach, die Message, die man rüberbringen möchte, immer zu vermitteln.
Ja. Top. Vielen, vielen Dank, Atze. Auch von meiner Seite aus nochmal. Wir verlinken alles auch in den Shownotes. Wann, wie, wo, was. Von deinen Kanälen auf jeden Fall auch. Und natürlich auch zur Show. Wir sind sehr gespannt. Drücken vor allen Dingen natürlich das Wichtigste in 2 Wochen dann die Daumen.
Danke, danke.
Und genau. Und haben natürlich im Blick die Überraschungen, die da so kommen. Und Ticketverkauf natürlich auch demnächst. Vielen, vielen Dank für deine kurzfristige Zeit. Und das letzte Wort gehört heute mal dem Dennis.
Was mir? Oh, das ist aber überraschend. Ja. Vielen Dank, Leute, dass ihr zugehört habt. Ich denke, auch gerade nach der Folge letzte Woche mit Dennis nochmal eine Folge, die so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist. Ich denke, da werden für jeden auch ein paar hilfreiche Tipps dabei gewesen sein. Lass uns alle dem guten Atze das Beste wünschen für den für das Familienwachstum und die neue Job. Möglichkeit. Und dann 15.03. Berlin Card Show, Olympiastadion. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. In diesem Sinne, hoch die Tassen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.